Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Bei uns geht es heute weiter im Buch der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Und nun viel Freude und Gewinn beim Zuhören. Am Ende des ersten Jahrhunderts hat sich die Situation für die christlichen Gemeinden verschärft. Der amtierende Kaiser des römischen Riesenreiches, Domitian, ist dazu übergegangen, den Kaiserkult in seinem gesamten Herrschaftsgebiet rigoros durchzusetzen. In der römischen Vorzeigeprovinz Asia rannte er damit offene Türen ein. Die Behörden vor Ort setzten die Vorgaben des Kaisers eifrig um. Zum Kaiserkult gehörte in einer Zeremonie, den römischen Machthaber öffentlich als Gott und Herrn anzuerkennen. Das war für Christen natürlich unmöglich, denn sie beteten nur einen als Herrn und Gott an, nämlich Jesus Christus und den Vater, den allmächtigen Gott. Doch wer sich weigerte, Domitian als Gott anzubeten, der riskierte viel. Dem drohte ein Gerichtsverfahren, das mit der Hinrichtung des Angeklagten enden konnte. Auch von anderen einflussreichen Gruppierungen in der Gesellschaft wurden die Christen schwer unter Druck gesetzt. Deshalb offenbart sich Jesus seinem alten Weggefährten Johannes auf der Insel Patmos. Er enthüllt ihm, was in der Endzeit nach Gottes Plan noch geschehen muss. Und alles, was Jesus seinem Freund Johannes damals offenbart hat, wurde von dem alten Apostel aufgeschrieben und an 7 Gemeinden in jener Vorzeigeprovinz Asia geschickt, ganz so, wie Jesus das angeordnet hatte. Denn wegen der Bedrohung durch den Kaiserkult galt es, zuallererst diese Gemeinden zu ermutigen, damit sie ihren Glauben an Jesus nicht aufgeben. Jesus verschafft Johannes einen Überblick über die gesamte Endzeit, über jene letzte Zeit, die ja bereits mit der Kreuzigung, der Auferstehung und der Himmelfahrt von Jesus begonnen hat. Damit enthüllt Jesus auch die wahren Machtverhältnisse hinter den sichtbaren Ereignissen unserer Welt. Und so zeigt er den Gemeinden, dass hinter den Ansprüchen des römischen Kaisers in Wahrheit ein geistiger Feind steht, der aber im Grunde genommen schon lange besiegt ist. Und dieser Feind ist der Teufel, der Fürst der Finsternis. Der Teufel, den Jesus in den Visionen als großen Drachen darstellt, ist nun voller Wut hinter der Gemeinde des Messias her. Und aller Hass des Widersachers gegen den Messias Jesus und dessen Gemeinde verkörpert sich in jener satanischen, antichristlichen Macht, die Jesus in seinen Visionen als das Tier aus dem Meer auftreten lässt. Und der Teufel stellt diesem Tier einen Helfer zur Seite, nämlich das Tier aus der Erde, das Jesus als den falschen Propheten entlarvt. Jene antichristliche Macht des Teufels hat sich offensichtlich am Ende des ersten Jahrhunderts in dem römischen Kaiser Domitian verkörpert. Das ist die konkrete Warnung von Jesus an seine Gemeinden im römischen Reich, besonders an die 7 Gemeinden in der Provinz Asia. Doch Domitian ist wohl nur eine erste menschliche Verkörperung der antichristlichen Macht Satans und viele weitere sind ihm gefolgt. Doch in der Endzeit herrschen nicht nur der Teufel und seine Vasallen. Nein, für die Jesusleute gibt es eine sichere Zukunft. Die ist zwar nicht sichtbar, aber umso gewisser. Jesus selbst, das Lamm, ihr ist die Zuflucht für seine Gemeinde, für alle, die an ihn glauben. So, wie er es seinen Leuten zugesichert hat. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Wenn auch nicht sichtbar, so ist Jesus doch durch den Heiligen Geist immer in der Nähe seiner Leute. Und bei ihm finden sie Zuflucht vor den Schrecken des Satans und seiner Helfershelfer. Von Jesus als dem Zufluchtsort seiner Gemeinde berichtet uns Johannes im Buch der Offenbarung, Kapitel 14. Und dort fahren wir nun auch fort, und zwar mit Vers 5. Da heißt es über die Jesusleute: Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, sie sind untadelig. Es geht auch hier noch um die Gemeinde des Messias Jesus. In Vers 1 wird sie unter dem Namen 144.000 vorgestellt, die bei ihrem Herrn Zuflucht findet, bei Jesus, dem Lamm. Diese Gemeinde des Lammes ist unversehrt, vollständig und vollzählig. Darauf deutet die Zahl 144.000 nämlich hin. Die im Innersten unversehrte Gemeinde Jesu wird in Vers 5 weiter beschrieben. Nachdem sie im Vers zuvor bereits mit den Opfergaben der ersten Früchte verglichen wurde, setzt sich dieser Vergleich nun weiter fort. Sie sind untadelig, heißt es in Vers 5. Das ist ein Ausdruck aus dem Opferdienst Israels, den Gott ihnen geboten hatte. Die Opfertiere mussten ohne Fehler sein. Das ist hier gemeint. Immer wieder wird dieser Begriff auch auf die Messiasgemeinde angewendet. Dabei wird deutlich, nicht aus sich selbst heraus ist ein Mensch vor Gott untadelig, ohne Fehler, sondern das geschieht ausschließlich durch den Opfertod Jesu. Der allein versöhnt einen Menschen mit Gott und macht ihn in Gottes Augen heilig, makellos und untadelig. Wer also auf dieses Opfer von Jesus vertraut, der steht dann auch so gereinigt vor Gott. Weiter heißt es in Vers 5, denn in ihrem Mund fand sich keinerlei Lüge. Das ist nun das genaue Gegenteil von dem, was Jesus in Kapitel 13 von dem unseligen Dreigestirn Satan, Antichrist und Lügenprophet geoffenbart hat. Das Maul des Tieres, das Gott lästert, das hat Jesus dort besonders hervorgehoben. Und es gelang dem Tier, also dem Antichristen, sich von den Menschen der ganzen Erde als Gott verehren zu lassen, obwohl er dies natürlich nicht ist. Der Mund des Antichristen und der seines Kompagnons in Kapitel 13 sind nämlich voller Lügen. Und denen pflichtet die Gemeinde der Jesusleute nicht bei. Sie schließen sich nicht der Masse an und verherrlichen das Tier nicht als Gott, sondern sie bleiben standhaft bei ihrem Bekenntnis zu dem einzig wahren Gott und seinem Messias Jesus. Nach dieser Vision von Jesus, der für seine Gemeinde der Zufluchtsort ist, wechselt die Szene erneut. Johannes schildert das so in den Versen 6 und 7. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Johannes schildert in Vers 6, was er nun zu Beginn dieser neuen Vision sieht. Dann sah ich, ein anderer Engel flog hoch oben am Himmel. Insgesamt berichtet Johannes 6-mal bei dieser Vision von einem anderen Engel. Und diese 6 Engel rahmen den Menschensohn ein, der nun als Richter mit seiner ganzen himmlischen Herrlichkeit erscheint. Ganz so, wie schon bei dem Propheten Daniel vorausgesagt. Am Beginn dieser Vision haben wir nun in Vers 6 den ersten dieser 6 Engel vor uns. Johannes sieht ihn hoch oben am Himmel fliegen. Eine Formulierung, die wir schon bei dem Adler hörten, der sein dreifaches Wehe über der Erde ausrief. Damit warnte jener gefiederte Bote Gottes die Menschheit vor den kommenden Gerichten der Endzeit. Noch blieb Zeit, zu Gott umzukehren. Doch diese Schonfrist ist nun vorüber. Denn der Engel in Vers 6 samt den beiden, die ihm folgen, alle drei rufen sie nun das endgültige Gericht Gottes aus. Das Endgericht, das keine Warnung mehr ist, sondern das abschließende Gericht, in dem das ewige Schicksal jedes Menschen abschließend und endgültig entschieden wird. Und das heißt für die einen ewige Gottesferne, nämlich für jeden, dessen Schuld vor Gott nicht getilgt ist. Und für die anderen ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott und seinem Sohn Jesus, nämlich für alle, die darauf vertrauen, dass das Opfer von Jesus ihre Schuld vor Gott getilgt hat. Dieses letzte Gericht Gottes ist eine Tatsache. Jeder von uns muss sich dort vor Gott verantworten. Und ihre einzige Chance, liebe Hörer, darin zu bestehen, ist Jesus. Wenn Sie ihm glauben und auf sein Opfer vertrauen, dann gehören auch Sie zu den Glücklichen, die den neuen Himmel und die neue Erde erleben werden. Deshalb glauben Sie an Gott und an seinen Sohn Jesus. Der erste Engel hat eine ewige Siegesbotschaft zu verkünden, so Johannes in Vers 6. Viele deutsche Bibelübersetzungen lassen hier das griechische Fremdwort Evangelium einfach stehen, ohne es zu übersetzen. Doch ich fürchte, das irritiert viele Leser und Hörer. Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes ist die Nachricht vom Sieg, die Freude bereitet. Der Engel hat hier die Aufgabe, den endgültigen Sieg Gottes und seines Sohnes auszurufen, ihren endgültigen Sieg über alle Widerstände gegen ihre gute Herrschaft. In diesem Sinne ließen auch die römischen Kaiser ständig Evangelien, nämlich Siegesbotschaften, verkünden. Möglichst protzig wurde etwa der Regierungsantritt, die Geburt eines Thronerben, dessen Volljährigkeit, militärische Siege oder auch Todesurteile den Bewohnern des Reiches präsentiert. Doch der Engel in Vers 6 bringt nun die ewige Botschaft vom endgültigen Sieg Gottes. Dagegen verblassen die schnelllebigen Evangelien der römischen Cäsaren. Dagegen gilt die Siegesbotschaft dieser Vision für alle Ewigkeit. Die Nachricht vom Sieg Gottes richtet der Engel an die Bewohner der Erde, an jede Nation und jeden Stamm, jede Sprache und jedes Volk. Wörtlich lässt sich der griechische Satz auch so übersetzen, dass der Engel seine Botschaft gegen die Bewohner der Erde richtet. Wobei »wohnen auf der Erde« hier von Johannes anders formuliert wird als sonst in der Offenbarung. In Vers 6 ist wörtlich von denen die Rede, die auf der Erde sitzen. Vielleicht will Johannes damit betonen, die Bewohner der Erde haben sich so sesshaft darauf eingerichtet, dass sie gar nicht daran denken, irgendetwas an ihrem bisherigen Leben zu ändern. Also auch keinesfalls bereit sind, zu Gott umzukehren und ihr ganzes Leben neu auszurichten, nämlich auf ihn hin. Das würde dann heißen, sie verhalten sich wie die Menschen zur Zeit Noahs. Sie wähnen sich so sicher, dass sie die Warnungen vor dem Gericht Gottes in den Wind schlagen. Und so kommt die Katastrophe mit einem Mal über sie, wie aus heiterem Himmel. Mit lauter Stimme fordert der Engel nun die Bewohner der Erde auf: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. So berichtet Johannes in Vers 7. Gott fordert ein, was ihm zusteht, nämlich, dass er die Ehre von den Menschen bekommt, die ihm gebührt. Denn er ist ihr Schöpfer, und er ist es, der sie alle versorgt. Doch die Ehre dafür erweisen ihm die Menschen nicht. Stattdessen beten sie das Tier an, den Antichristen des Teufels, und preisen ihn als Herrn und Gott. Der Engel begründet seinen Aufruf mit den Worten: Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Das Gericht Gottes über die gesamte Menschheit ist also da. Jetzt, in diesem Augenblick, als der Engel diese Worte ausspricht. Im weiteren Verlauf der Vision enthüllt Jesus dem Johannes noch ausführlich, was diese Stunde alles beinhaltet. Auch in späteren Kapiteln kommt dieser Augenblick des letzten Gerichts erneut zur Sprache. Das Gericht Gottes, von dem der Engel hier spricht, unterscheidet sich dabei deutlich von den Gerichten, von denen wir sonst hören in der Offenbarung. Denn die Gerichte der Endzeit, von denen Johannes in der Mehrzahl schreibt, lassen immer noch Raum zur Umkehr. Das heißt, Menschen sollen umkehren zu Gott, hin zum Glauben an Jesus. Doch das Gericht, von dem in Vers 7 die Rede ist, meint das letzte Gericht Gottes. Und dort muss sich jeder Mensch endgültig vor Gott verantworten. Gnade wird dann nur denen noch gewährt, die ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, auf den Messias Gottes. Seiner ersten Begründung, weshalb die Menschheit endlich Gott ehren soll, lässt der Engel noch eine zweite folgen. Dazu schreibt Johannes in Vers 7: Betet ihn an, der den Himmel und die Erde, das Meer und die Wasserquellen geschaffen hat. Der Lügenprophet, das zweite Tier aus Kapitel 13, hat auch ständig etwas gemacht, getan, hervorgebracht. Doch im Gegensatz dazu sind Gottes Werke kein fauler Zauber, sondern groß und herrlich und wunderbar. Warum sich also vor dem Antichristen des Teufels beugen, vor dem, der Gottes Schöpfung nur nachäffen kann? Wie viel mehr steht die Ehre und Verehrung dem wirklichen Schöpfer zu, dem lebendigen Gott? Dem ersten Engel folgt nun ein zweiter. Davon berichtet Johannes in Vers 8. und ein zweiter Engel folgte, der sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt. Denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Der zweite Engel ergänzt die Botschaft des ersten, und die Empfänger sind wohl nach wie vor die gleichen, nämlich die Menschen, die die Erde bewohnen. Damit sind in der Offenbarung ja diejenigen gemeint, die nicht an Jesus glauben. Sie sind gewissermaßen die Menschen, die zur Erde gehören, wohingegen die Christen ja schon jetzt zum Himmel gezählt werden, auch wenn sie noch auf der Erde leben. Zu denen, die nicht an Jesus glauben, spricht der zweite Engel, gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt. Babylon bezieht sich dabei offensichtlich auf die orientalische Hauptstadt des früheren babylonischen Großreiches. Auch wenn die Weltherrschaft Babylons zur Zeit des Römischen Reiches schon seit Jahrhunderten vorüber war, in der Antike ist der Name Babylon aber immer noch der Inbegriff für ein kulturelles Leben auf allerhöchstem Niveau. Und diese kulturellen Höchstleistungen wurden finanziert durch die weltweiten Handelsverbindungen der Stadt. In der Offenbarung verkörpert der Name Babylon dementsprechend diejenigen Bestrebungen in Kultur und Wirtschaft, die danach trachten, Gott loszuwerden, die sich für einen Lebensstil stark machen, der bewusst gegen Gott und seine Gebote gerichtet ist und gegen den Messias Gottes, Jesus Christus. Denn der Teufel bedient sich nicht nur der Politik, der militärischen Stärke und der Religion. Auch die höchsten kulturellen Leistungen und die weitreichenden Möglichkeiten der wirtschaftlichen Macht missbraucht er für seine unheilvollen Zwecke. Mehr dazu hören wir in den Kapiteln 17 und 18. Die Botschaft des zweiten Engels ist ein Triumphlied. Es ruft den endgültigen Sieg Gottes aus. Den Sieg Gottes über alles, was sich gegen ihn erhoben hat. Das zeigt, wie sehr sich seine Nachricht mit der des ersten Engels deckt. Denn der überbringt der Erdbevölkerung ja ebenfalls eine ewige Siegesbotschaft. Der Untergang Babylons wiederum ist so gewiss, so unwiderruflich und nah, dass der Engel schon jetzt jubelt über das Ende jener großen Stadt. Denn diese Stadt, also der Keim ihrer gottlosen Kultur und Wirtschaft, hat auch die übrigen Völker infiziert und so in die Dunkelheit gestürzt. Es heißt ja ausdrücklich über diese Stadt, die alle Völker betrunken gemacht hat mit dem Zornwein ihrer Hurerei. Hurerei bzw. Unzucht bezieht sich in der Bibel ja nicht nur auf die sexuellen Verfehlungen, sondern der Begriff bezeichnet ebenso den Götzendienst, die Verehrung toter Götter, die in Wirklichkeit aber gar keine Götter sind. Der Mensch, der solche toten Götzen anbetet, betrügt sozusagen den lebendigen Gott, und zwar mit den falschen Göttern, vor denen er sich verbeugt. Mit ihrer unbändigen Lust, falschen Göttern zu dienen, macht die große Stadt Babylon schließlich die ganze Menschheit betrunken, wie es in Vers 8 heißt. Und sie reißt alle mit hinein in ihre Hurerei, nämlich den lebendigen Gott abzulehnen und stattdessen toten Götzen zu dienen, dem Antichristen und dessen Gebieter eingeschlossen. Deshalb jubelt der zweite Engel, dass dieser unselige Hort der Gottlosigkeit und des Götzendienstes gestürzt ist, der so viele Menschen mit ins Verderben gezogen hat. Und schon tritt der dritte Engel auf in dieser Vision. Was Johannes von ihm gesehen und gehört hat, das beschreibt er in den Versen 9 bis 11. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Soweit die Verse 9 bis 11. Der erste Engel kündigt also Gottes Sieg an und sein Gericht, das nun gekommen ist. Der zweite offenbart Babylon, das jetzt besiegt und gerichtet ist. Und der dritte Engel gibt nun preis, wer noch dem Gericht Gottes anheimfällt. Die Botschaften der drei Engel sind im Grunde genommen nur eine einzige, verteilt auf mehrere Stimmen. Babylon ist gefallen, so der zweite Engel. Doch dann werden mit Babylon auch alle anderen in die Tiefe gerissen, die das Tier und sein Bild angebetet haben. So offenbart es der Engel in den Versen 9 und 10. Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Malzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes. Sprach der zweite Engel in Vers 8 noch von dem Wein der leidenschaftlichen Götzenanbetung Babylons, so ist nun bei dem dritten Engel von einem anderen Wein die Rede, nämlich vom Wein des Gerichtes Gottes, der jedem vorgesetzt wird, der sich dem Tier des Teufels unterworfen hat. Damit entspricht Gottes Gericht ganz genau der Sünde. Man könnte sagen, Wein folgt auf Wein, und niemand wird zu Unrecht gerichtet. Das Gericht Gottes jetzt hier in Vers 10 ist endgültig. Es ist nicht mehr abgeschwächt, wie in den Zeiten seiner Geduld, die immer noch Raum ließ, dass Menschen umkehren und zum Glauben an Jesus kommen. Davon spricht der dritte Engel in Vers 10. Der Wein, der unverdünnt im Becher seines Zorns gemischt ist. Hier ist nach wie vor vom Wein des Gerichtes Gottes die Rede. Und der ist unverdünnt, also nicht mit Wasser vermischt, was sonst im vorderen Orient eigentlich üblich war. Nur drogenhaltige Gewürze sind offensichtlich dem Gerichtswein Gottes zugesetzt, und die steigern die Rauschwirkung des Weines bis zum Äußersten. Dokumente der Antike berichten davon, wie solche Tränke Elefanten in Raserei versetzten. Das letzte Gericht Gottes kommt über jeden, unbeirrt und ohne Ausnahme. Über jeden, der sich vor dem Tier und seinem Bild gebeugt hat. Über jeden, der andere Götter angebetet hat und nicht nur den einen, den lebendigen Gott. Von diesem Gericht, beziehungsweise demjenigen, den es trifft, sagt der dritte Engel in Vers 10, und er wird mit Feuer und Schwefel gequält. Feuer ist ja immer wieder ein Bild für das Gericht Gottes. Hier wird es kombiniert mit Schwefel, der ebenfalls häufig im Zusammenhang mit Gottes Gericht in der Bibel genannt wird. Wir werden später hören, dass Feuer und Schwefel auch den Ort des endgültigen Untergangs ausmachen. Das ist der Ort, der den Namen trägt, der zweite Tod. Denn von dort kehrt niemand mehr zurück. Jeder, der von Gott gerichtet ist, wird an diesem Ort gequält. So enthüllt der Engel. Und zwar vor den Augen der heiligen Engel und des Lammes. Jesus, das Lamm, ist bei diesem Gericht offensichtlich anwesend. Das bestätigt nochmals den Eindruck, dass wir es in Vers 10 tatsächlich mit dem letzten, dem endgültigen Gericht Gottes zu tun haben. Vielleicht verweisen die heiligen Engel, von denen außerdem die Rede ist, indirekt auf Gott, den sie in der Regel umgeben. Auch das würde darauf hindeuten, dass das letzte Gericht vor Gott und vor dem Sohn Gottes geschieht. Also vor dem, der die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit alle, die an den Sohn Gottes glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Und nun muss er richten, er, der so sehr seine Liebe offenbart hat. Und sein letztes Gericht bedeutet grenzenlose Qual, ohne irgendeine Möglichkeit, Einspruch zu erheben. Abschließend offenbart der dritte Engel über das letzte Gericht, und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. So der Engel in Vers 11. Der Engel schildert das letzte Gericht in seiner ganzen Grausamkeit. Ganz offensichtlich will er damit aufschrecken. Gott schenke es, dass viele dadurch doch noch aufgerüttelt werden und dass sie umkehren. Umkehren von ihrem Leben ohne Gott hin zu einem Leben, das auf ihn vertraut. Ausführlicher hören wir von jener grauenhaften, endlosen Qual des letzten Gerichts in den Kapiteln 18, 19 und 20. Zuletzt greift der Engel noch einmal das Wenn aus Vers 9 auf, die das Tier und sein Bild anbeten und wenn jemand das Malzeichen seines Namens annimmt. Das letzte Gericht Gottes, das endgültig über das ewige Schicksal jedes Menschen entscheidet, Dieses Gericht ist denen bestimmt, die das Tier und sein Bild angebetet haben. Denen, die das Zeichen seines Namens angenommen haben. Und das sind nach der Offenbarung ja alle, die nicht an Jesus glauben. Das heißt, auch wenn die drei Engel dieser Vision das letzte Gericht schon endgültig ausrufen, noch haben die Leser und Hörer der Offenbarung die Möglichkeit, sich zu entscheiden, sich entweder der antichristlichen Macht auszuliefern oder aber sich erschüttert abzuwenden von dieser grausamen Herrschaft des Teufels und sich dem zuzuwenden, der sie ganz gewiss liebt, bis in den Tod, Jesus Christus. Liebe Hörer, auch Sie und ich werden von der Botschaft der drei Engel aufgerufen, ein klares Bekenntnis abzulegen. Entweder für Jesus Christus und ein Leben im Vertrauen auf ihn, oder für ein Leben im Strom der Masse, das sich der antichristlichen Macht Satans unterordnet. Ich selbst habe vor Jahren mein Vertrauen auf Jesus gesetzt. Und ich bitte Sie in seinem Namen, vertrauen Sie sich ihm auch an. Das war eine weitere Folge aus unserer Sendereihe Durch die Bibel zum Buch der Offenbarung. Ich würde mich freuen, wenn Sie am Ball bleiben, das heißt, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.